Gut, bevor ich wirklich auf das Thema eingehe, nochmal, für die das erste Mal da sind, ich werde auf Schriftdeutsch sprechen. Das mache ich deshalb, weil ich auch Kolleginnen und Kollegen habe in Deutschland, die sich das manchmal anhören, die verstehen da nicht gut, wenn ich da Baseldeutsch spreche. Also versuche ich Schriftdeutsch zu sprechen. Und vielleicht noch, bevor ich mich auf das Thema an sich eingehe von heute und dem ganzen Jahr, noch ein paar Bemerkungen zu den Achtsamkeitsabenden. Es gab doch ein paar, die das erste Mal hier sind. Also erstens nochmal zum Sagen, es ist heute Abend das letzte Mal hier in dem Raum. Das nächste Mal wird es im Mehrzweckraum des Klarspitals sein. Ich werde mit der nächsten Einladung euch einen Orientierungsplan schicken, wo das dann ist. Ist nicht schwer zu finden, auch mit dem Plan, sonst könnt ihr am Empfang fragen, wo das dann ist. Es ist eigentlich für die, die bei mir schon mal im Büro waren, einfach 3 Stockwerke höher, also ungefähr in Orientierung. Das mal zum Ort, also heute Abend das letzte Mal hier. Dann auch nochmal einfach, um zu sagen, man muss sich weder an- noch abmelden, man kann jeweils einfach kommen. Und obwohl das ja ein Zyklus ist, also Vorträge, die aufeinander aufbauen und von dem her schon eine innere gewisse Logik oder einen Zusammenhang haben, ist es nicht so, dass man, wenn man da einen verpasst, dann beim nächsten nicht mitkommen würde. Also man kann durchaus auch mal nicht kommen, ist nicht beim ersten Mal, da muss man immer kommen oder irgendwie so. Man kann auch auslassen, das ist so das Erste, weil ich knüpfe dann immer wieder an und spinne den Faden weiter. Ich werde auch wieder die Bezüge zu früheren Vorträgen herstellen. Dass das eine und das andere ist, dass eben hier dieses Aufnahmegerät steht. Das heißt, ich nehme die Vorträge jeweils auf und stelle es, je nachdem ich halt Zeit habe, aber sicher eigentlich am Wochenende nach dem Vortrag auf meine Website, auch mit den Unterlagen, die ich von Fall zu Fall je nachdem abgebe, wie dieses Papier heute oder auch eine Lehrrede, auf die ich eingehen werde heute, werde ich dann ausführlich da eine PDF drauf machen, sodass man sich also durchaus erstens vielleicht die Vorträge nochmal anhören könnte, wenn man das wollte, oder wenn man eben einen verpasst hat, sich den Verpassten dann in Ruhe nochmal irgendwo anhören kann. Also so kann man wirklich kommen oder eben nicht kommen und sich das so einteilen, wie es eben geht. Das so nochmal, so zum, wie das so abläuft. Hinten steht so auf dem hinteren Tisch eine Plastikbox, so die Abenden, ich muss die Räume jeweils mieten und mich vorbereiten. Ich sage es immer so, kommt darauf an, wie viele kommen. So, aber jetzt mal so, dass ihr einfach so 15 Franken ihr da reinlegen könnt. Es hat immer auch Wechselgeld, also das einfach, bevor ihr dann geht, macht. Dann noch für die, die wollen, und auch das ist wirklich freiwillig, fühlt euch auch wirklich frei. Es gibt immer so die ersten 2 Stunden rund Übungen und Vortrag. Und so immer ungefähr gegen 9 Uhr kann man noch zusammensitzen, dann die Tische in die Mitte ziehen. Das wird auch nachher so sein, wenn wir dann im Mehrzweckraum sind vom Klarspital. Da kann man noch zusammensitzen, Kaffee trinken, Tee trinken, etwas essen, die wollen. Und die anderen, die schon zu müde sind oder für sich noch einfach früh ins Bett wollen oder sonst aus dem Grund, die können einfach auch gehen. Da muss sich also keiner irgendwie verpflichtet fühlen, etwas zu tun, was er nicht möchte. Das wird einfach noch zum Rahmen. Okay. Dann möchte ich eben auf diesen Zyklus eingehen und das Thema. Und das ganze Jahr möchte ich ja so unter das Motto stellen, wie es auch hier auf eurem Blatt steht, so Erleuchtungsmomente im Alltag. Und als ich mir das so überlegte und ich dachte, ja, ich könnte über Erleuchtung sprechen, hatte ich schon Skrupel. Erstens wusste ich ja, dass vielleicht Mitarbeitende von mir hier sitzen. Zweitens, dass es vielleicht ja, ich weiß, mein Bruder hört sich das manchmal an, mein Vater auch und vielleicht noch andere, die mich kennen, die durchaus mich näher kennen und durchaus wissen, dass ich fern von Erleuchtung bin. Und dann ist es schwierig. Oder mit welcher Berechtigung kann ich über so ein Thema überhaupt sprechen? Erleuchtungsmoment im Alltag tönt ja. Ja, Erleuchtung. Also habe ich mir schon gut überlegt, ja, liegt das überhaupt drin und unter welchem Titel und mit welcher Berechtigung kann ich da überhaupt etwas drüber sagen? Und bin aber dann schon aus mehreren Gründen zu überzeugen gekommen, dass es eben durchaus wirklich Sinn macht und dass man nicht erleuchtet zu sein braucht, um über Erleuchtung zu sprechen. Sonst wäre der Zyklus hier zu Ende. Und also das habe ich mir jetzt irgendwie rausgenommen. Ich möchte euch auch sagen, warum. Und warum überhaupt macht es, glaube ich, wirklich Sinn, über Erleuchtung sich Gedanken zu machen und sich vielleicht auch wirklich zu überlegen, was ist damit überhaupt eigentlich gemeint. Und so das erste Zitat, das habt ihr auf eurem Blatt. Das ist einfach ein Blatt, was ich euch abgegeben habe heute Abend von verschiedenen Zitaten, auf die ich eingehen möchte im Rahmen meiner Ausführung. Und das erste Zitat, die schon ein paar Achtsamkeitsabenden waren, die haben das vielleicht auch schon mal gehört. Es ist eines von Buddha selber, aus einer seiner Lehrreden. Und dieser kurze Ausschnitt fasst so eigentlich sein Motto überhaupt zusammen, was er wollte. Und ich lese das einfach vor, ihr könnt es aber auch nachlesen. Er sagte, so wie das Meerwasser nur einen Geschmack hat, den Geschmack des Salzes, so hat auch meine Lehre und Schulung nur einen Geschmack, den Geschmack der Befreiung. Es geht ihm nur um Befreiung, und Befreiung, vollständige Befreiung, entsteht eben dann, oder Erleuchtung wäre ein anderer Ausdruck dafür. Das völlige Wegfall von Täuschung, von Verdunkelung im Geist und die vollständige Befreiung. Darum ging es ihm. Und das hat er gelehrt. Irgendwie ab 30 rum war das so, als er das hatte, die Erleuchtung, bis er dann mit rund 80, 85 verstarb. Also recht lange Zeit hat er das dann einfach gelehrt und wurde in x tausenden Lehrreden dann ausgeführt. Aber darum ging es ihm. Das war sein Motto. Das war das, was er wollte. Jetzt haben wir ja, die meisten von euch, oder alle gleich, weiß ich nicht so genau, haben einen MBSR-Kurs gemacht. Also beim MBSR-Kurs, da ging es ja um Stressreduktion. Hier geht es nicht etwas weiter, um vollständige Befreiung. Ihr habt das teilweise schon gehört, in Ausführungen auch während dem Kurs, im MBSR-Kurs, die den Kurs zumindest bei mir gemacht haben, dass in der buddhistischen Psychologie oder Ausdrucksweise Stress, wie wir in dem Mindfulness-Based Stress Reduction Kurs hatten, eigentlich durch etwas weitergefasstes, Größeres ersetzt wird, nämlich Leid. Und Leid eben ist nicht so sehr in dem Zusammenhang oder in der Verständnisbreite gemeint, wie wir normalerweise Leid verstehen würden. Leid ist für mich immer noch, wenn ich spontan daran denke, Leid eben Riesenkatastrophen, Erdbeben, das ich in der Tagesschau sehe, kriegerische Auseinandersetzungen, irgendwie ein Amokläufer oder irgendwas. Das, was den Leuten, denen das widerfährt, passiert, das wäre Leid. Und hier in dem Zusammenhang aber geht es um Leid von ganz feiner Unzufriedenheit, Nichtstimmigkeit bis eben ganz großer Trauer, eigenen Lebenskatastrophen und so weiter. Das ist die ganze Spannbreite von nicht gut, in Anführungszeichen, ist gemeint. Und Befreiung, hier in dem ersten Zitat, ist eben gemeint, die vollkommene Befreiung von Leid. Das war sein Motto, nach dem hat Buddha gesucht. Und das ist gemeint mit Erleuchtung. Wenn ich das ja sage, denkt ihr, ja, warum fällt es jetzt leichter, dann über das zu sprechen? Das ist ja ein großes Ziel, ja. Das ist es. Aber ich habe dann letztes Jahr noch ein Buch dazu auch gelesen. Das ist ein sehr interessantes Buch von Jack Kornfield. Das sind die beiden nachfolgenden Zitate. Und er hat ein Buch geschrieben. Ich habe das schon mal vor 8 Jahren unter einem anderen Titel gelesen. Habe es dann nochmal gekauft und erst, weil ich hatte einen anderen Titel heute, habe erst zu Hause gemerkt, dass ich das ja schon habe, aber eben unter einem anderen Titel. Und auch schon mal gelesen hatte. Und es heißt jetzt neu, und das ist noch eine schöne Übersetzung so, nach der Erleuchtung Wäsche waschen und Kartoffeln schälen. Das so wie man es jetzt kaufen kann. Und wenn man das so liest, dann hab ich gedacht, doch, eigentlich so wäre es doch sinnvoll oder macht es doch Sinn oder hat mir zumindest Mut gemacht, doch über Erleuchtung zu sprechen. Weil in Erleuchtung nachher kommt wieder was anderes offensichtlich in seinem Titel schon. Wenn man jetzt allerdings so in seinen ersten Seiten liest und ihr seht da das zweite Zitat unter B, hat er geschrieben, Jack Horn vielleicht noch, die ihn nicht kennen, ein ganz sehr bekannter amerikanischer Dharma-Lehrer, der kennt wirklich, der hat einen Überblick über die westlichen und auch östlichen Dharma-Lehrer, der hat im Spirit Rock Center in Amerika ein großes Meditationszentrum mit anderen sehr bekannten Lehrern, Jack Goldman und anderen, Sharon Salzberg, die dort lehren, kennt wirklich alle großen zeitgenössischen Lehrenden, ist selber Psychiater, auch ausgebildet, oder Psychotherapeut, Psychiater bin ich nicht sicher, aber sicher Psychotherapeut und eben auch Lehrer. Kommt auch selten zwar, und dann ist immer knallevoll auf den Beatenberg und lehrt dort. Und wenn die an den Talja geht, dann merkt man, der gehört zu den Vielschreibern, zu den Großen, zu den Bekannten. Da hat es immer auch im Talja ein paar Bücher von ihm. Und der schreibt da, und das ist dann eigentlich verblüffend und macht ja das Thema nicht unbedingt leichter, er schreibt davon, der vollkommenen Erleuchtung wird oft geschrieben, doch sie ist, soweit es mir bekannt ist, noch bei keinem westlichen Meister und Lehrer vorgekommen. Ja, okay, was machen wir hier eigentlich? Oder selbst die großen Lehrer, die er kennt, bei denen scheint das nicht vorgekommen zu sein. Kann man sich fragen, bei wem kommt es denn vor? Und trotzdem kommt dann ein paar Zeilen später, oder das stand eigentlich noch vorne dran, das Zitat unter C, jeder kann Erleuchtung erfahren, sobald er nur gelassen und aufgeschlossen genug ist, um die Welt auf radikal neue Weise zuzulassen. Das ist nicht irgendwo ein Zwiespalt. Also eigentlich, was ist jetzt? Gibt es jetzt erleuchtete westliche Lehrerin oder Lehrer, oder gibt es es nicht? Und auf der anderen steht da, es ist jedem irgendwo zugänglich. Und so dieser Zwiespalt, ja, was ist es nun? Der ist nicht reizvoll, sich mit dem auseinanderzusetzen. Was ist nun wirklich gemeint? Vielleicht sind in den beiden kurzen Ausschnitten unterschiedliche Dinge gemeint mit Erleuchtung. Auf alle Fälle, wenn wir so, sagen wir uns jetzt mit MBSR auseinandersetzen und diese Übung machen oder uns mit buddhistischer Psychologie oder der Lehre auseinandersetzen und uns dafür interessieren, ist es wirklich wichtig, dass wir eine Vorstellung haben überhaupt vom Ziel, um was es geht. Sonst sind wir irgendwie, machen wir was und wissen eigentlich gar nicht genau, wofür, weshalb. Und deshalb, wenn es also in dieser Lehre um vollständige Stressbefreiung jetzt geht, respektive um vollständige Befreiung von Leid und damit Erleuchtung, wäre es schon interessant zu wissen, was ist damit gemeint und was ist auch überhaupt eigentlich realistischerweise möglich. Und nicht möglich. Nicht, dass wir irgendwie uns mit einem Ideal vielleicht auch stressen und beladen und abackern und gehen irgendwie in die falsche Richtung. Und deshalb, das ist so mein Ziel, dass ich so in diesem Vortragszyklus von, wie viele sind es eigentlich irgendwie so, habe ich 10, das sind 10 Abende total. Wobei der letzte wäre dann so ein Rückblick, also es sind eigentlich 9 Abende jetzt mal so geplant, die Termine, die stehen ja auf der Website auch schon mit den ungefähren Themenangaben. Ich möchte so über diese 9 Abende zumindest etwas um dieses Thema kreisen, auf immer wieder neue Zugänge und schauen, okay, was überhaupt könnte mit dem alles gemeint sein und was ist uns zugänglich, möglich und wo können wir hier auf diesem Weg zur Erleuchtung, zur Befreiung, wo können wir unterwegs sein? Was ist damit wirklich gemeint? Und auch diese 9 Abende, die werden da irgendwie ein wenig uns näher bringen, hoffentlich zumindest, aber damit wir das Thema noch nicht erschöpfend erledigt sein, aber schauen wir mal, wie weit wir kommen mit diesen 9 Abenden. Das wäre also so meine Absicht. Was heißt das genau? was ist für uns wirklich realistisch, wie könnten wir dem, was damit dann gemeint ist, und ich hoffe, nach heute Abend wird es vielleicht etwas klarer, wie können wir dem irgendwie näher kommen, was ist für uns realistisch, was ist damit vielleicht wirklich gemeint. Also dieses erste Zitat von Buddha selber und die beiden Zitate von Jack Kornfield hat mir da etwas Mut gemacht und mich motiviert, doch mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber wirklich so den letzten Kick gegeben hat mir der nachfolgende Ausschnitt aus einer Lehrrede von Buddha. Die kommt aus der mittleren Sammlung. Ich habe nur einen kleinen Ausschnitt aus dieser Lehrrede da aufgeschrieben. Und bevor ich das euch auch vorlese, wie ihr es miteinander und ihr mitlesen könnt, möchte ich euch vielleicht noch so den ganzen Rahmen dieser Lehrrede kurz erläutern. Was geschah vorher, bevor dieses Zitat da kommt? Da steht etwa im zweiten Drittel dieser Lehrrede. Und was kommt nachher? Dass ihr so etwa den Bogen kennt, wo ist das eingebettet. Und ich werde diese Lehrrede, dieselbe Lehrrede 36, die habe ich euch auch kopiert und die stelle ich euch dann mit der Aufnahme von heute Abend dann auf die Website und ihr könnt sie dann vielleicht, wenn ihr Lust habt, einmal insgesamt dann nachlesen und schauen, wo steht jetzt dieses Zitat in dieser gesamten Lehrrede drin. Vielleicht noch zum Sagen, diese Lehrreden, die haben oft so Seitenziffern, also so Randziffern und ihr seht da neben dem D steht 30 und später kommt dann 31, 32 und ihr findet das dann auch dadurch leicht, wo ist das denn in der Lehrrede, die ganze Lehrrede so durchnummeriert und nicht nur diese Lehrrede, die meisten so Lehrreden haben so Seitenziffern wie Versnummern oder Bibelvers oder irgend sowas. So kann man sich so relativ leicht drin dann orientieren. Ich habe auch noch eine, vielleicht auch noch, bevor ich dann vergesse, ich habe die eine Übersetzung genommen. Ich selber kann diese Sprache nicht, in der das ursprünglich gesprochen wurde. Das wäre in Pali, das ist praktisch das Latein des Buddhismus, sagen wir mal. Also eine tote Sprache, die es nicht mehr gibt. Und dann ist es nicht schlecht, wenn man noch ein paar alternative Übersetzungen sich anschaut. Und ich habe da diese Übersetzung hier, wie auch die auf dem Internet dann, die ist von diesem Kai zum Winkel. Und ich habe teilweise in Klammern noch von zwei alternativen Übersetzungen einfach noch daneben geschrieben, wie die zum Teil anders übersetzen. Das ist immer noch sehr wichtig. Vielleicht auch die sich mal mit der Bibel auseinandergesetzt haben. Auch hier sehen wir, wenn man da schaut, ganz verschiedene Übersetzungen. Ist sehr spannend, wenn man die nebeneinander legt. Es gibt ja so Bücher, wo das wirklich nebeneinander steht, wie die ganz unterschiedlich eben übersetzt werden, je nach Zeit und je nach Hintergrund. Deshalb macht es auch hier immer wieder Sinn, mal andere Übersetzungen heranzuziehen. Das vielleicht auch einfach für noch als, warum das hier so drunten steht und was das soll. So, jetzt aber zu dieser Lehrreden. Was ist so die Übungsanlage? Das ist noch eine spannende, es ist übrigens noch eine Lehrrede, die Buddha einem Laien gehalten hat. Laien, das wären so wie wir, die normal leben mit Familie, Kind und Kegel, Beruf und Haus am Hals und was noch sonst alles. Und er hat von all seinen Lehrreden, das sind eben, weiß nicht, 2.000, 3.000, hat er rund 360 sind das ausdrücklich Laien gehalten. Die meisten hat er seinen Begleitung, seinen Mönchen und Nonnen, die da mit ihm durch die Lande zogen, hat er denen gehalten. Aber manchmal eben auch Lehrreden an Leute normalos wie wir. Und diese Lehrrede hier, das ist so eine Lehre dann so ein und dieser Sakako, dem er diese Lehrrede gehalten hat, das muss so ein Schlitzohr gewesen sein, so ein schlimmer Debattierer, einer, der die anderen herausfordert, der hat versucht, Buddha zu provozieren mit Fragen und hat ihn so herausgefordert. Das ist so die Übung. Der kam also, irgendwie Buddha saß da irgendwann, wollte gerade zum Almosengang aufbrechen. Dann sah Ananda, einer seiner wichtigsten Mönche und Begleiter, hat gesagt, du, der Sakako kommt da wieder, du weißt ja, das letzte Mal war schon da und es wäre, glaube ich, gut, du würdest dich ein wenig mit ihm abgeben. Und Buddha setzt sich wieder hin und nimmt sich Zeit für diesen Sakako, der ihn eigentlich schon das erste Mal provoziert hat. Er sagt, okay, also Ananda, ich nehme mir Zeit für den. Und der Sakako kommt und stellt ihm Fragen. Und stellt ihm eigentlich eine eine wichtige Frage, so würde ich heute aber nicht so sehr darauf eingehen, was er genau dazu gesagt hat. Der Buddha hat so gesagt, ja, wie sieht eigentlich die Geistes- und Körperschulung bei dir aus? Wie sieht das aus? Was lehrst du über die Schulung des Körpers, also auch wahrscheinlich Körperbeherrschung? Wie gehe ich mit körperlichen Aversionen, Süchten, Begierden um? Und was lehrst du zur Geistesschulung? Und der Buddha erklärt ihm dann das. Und Sakako stellt ihm dann so eine provozierende Frage, okay, du sagst, du hast diese Geistes- und Körperschulung, aber hast du die denn immer gehabt und so? Und dann nimmt das Buddha zum Anlass und erzählt ihm etwas aus seinem Leben, nämlich seinen eigenen Weg. Das kann man in verschiedenen Lehrreden lesen, wie das vonstatten ging, Buddhas Geburt bis zu seiner Erleuchtung darüber hinaus, aber in dieser Lehrrede nimmt er so einen wichtigen Ausschnitt. Und er beschreibt dem Sakako Folgendes eben. Einige wissen das vielleicht schon von euch, der Buddha ist in sehr behüteten, reichen Verhältnis aufgewachsen und hat dann rund mit so 30 oder 25 oder 28 Jahren rum sich entschieden, sein sicheres Elternhaus, auch seine Frau und sein Kind zu verlassen. Er war verheiratet. Und es gab so vier Anlässe, die ihn dazu brachten. Er ist eben sehr beschützt aufgewachsen in einem reichen Haushalt. Spricht immer wieder von Fürst oder König, also irgendwie sehr begütert. Sicher keine finanziellen Probleme. Und wurde so alles von ihm ferngehalten, was so einem in Trauer oder in Unruhe stürzen konnte, also wirklich ein verwöhnter junger Mann. Und dennoch hat er bei ein paar Ausflügen in die nahe Stadt mit seinem Wagenlenker, hat eine Kutsche und wurde da umchauffiert offensichtlich, ist er bei vier so Ausflügen unterschiedlichen Personen begegnet. Einmal einem schwer kranken Menschen. Er hat in seinem Umfeld so Leute nie gesehen, die wurden ferngehalten. Dann einmal einen ganz alten Mann oder Frau, ganz gebrechlich am Stock, die sich da durch die Straßen schleifte, auch mit fahler Haut und Zerfurcht und so weiter. Dann einmal einen Leichenzug, wie es da immer wieder gab, wo man die Leute zur Verbrennungsstätte führte und hat immer ganz entsetzt gefragt, was ist denn mit den Leuten los, was haben denn die und so. Und sein Wagenlenker hat ihm immer erläutert, ja, das ist eben jemand, der ist krank. Ja, kann ich auch krank werden und so wie der? Ja, auch du wirst einmal krank werden. Und das hat ihn einfach schockiert, hat ihn aus seiner Ruhe aufgeschreckt. Dann auch die alte Frau, der alte Mann, ja, werde ich auch so? Ja, auch du wirst so alt. Hat immer nur junge, schöne Tänzerinnen, Bedienstete und so um sich rum und keine alten Leute, wurden ferngehalten und schon Tote erst recht. Und so das hat ihn wirklich zum Nachdenken gebracht und bei einem vierten Ausflug dann sind sie so einem Asketen begegnet, der irgendwie halb nackt oder ganz nackt da durch die Straßen zog und bettelte und gefragt, was macht denn der? Und der Ananda, der Wagenlenker, hat ihm dann gesagt, ja, der ist auf der Suche nach Befreiung, nach innerer Befreiung, nach innerer Glück, Zufriedenheit. Und dann, ja, da gibt es auch so Leute, die das machen. Und hat dann schlussendlich dazu geführt, dass er sich eben selber auf den Weg gemacht hat. Er hat gesagt, okay, da irgendwie das, was ich so habe, mein Zuhause, meine Jugend, meine Familie, mein Reichtum, das alles scheint irgendwie, wenn das mich alles ja mal trifft, dann ist es vollständig vergänglich, ist völlig flüssig, wird verwehen. Was heißt denn das eigentlich? Ja, was bleibt denn da? Und er hat gesagt, ich möchte mich auch auf die Suche machen nach der Befreiung. Nach Befreiung von diesem Eingebundensein in Leid, in Krankheit, in Vergänglichkeit, in alles, was mit dem verbunden ist. Das, was ich bis jetzt erzählt habe, steht nicht in dieser Lehrrede. Die Lehrrede setzt da ein, wo er seine Heim verlässt. Da setzt die ein. Das andere könnte man in anderen Lehrreden nachlesen. Also hier setzt jetzt seine Erzählung ein. Für diesen Sakako und erzählt ihm, er hat sich zuerst eben die Haare geschoren, alles weggegeben, nur noch Bettelschale und irgendwie eine Robe und hat sich auf den Weg gemacht und hat Lehrende damals aufgesucht. Das war, glaube ich, so wie heute. Ich war noch nie in Indien, aber es, glaube ich, gibt heute noch so viele Gurus, die da umherwandern. Und damals gab es anscheinend noch mehr. Und ging da zuerst mal zu einem ganz Bekannten damals, hat gesagt, ich will zu einem Lehrer gehen, der mich da lehrt. Und ging zu einem, der, es waren zwei Lehrer, zu denen er zuerst ging, die haben einfach ganz stark Sammlungspraxis, in die Ruhe kommen, ganz, ganz tiefe Sammlungszustände gelehrt. Anscheinend war Buddha da sehr begabt drin, er hat da sehr schnell gelernt, diese gleichen Versenkungszustände erreicht wie seine Lehrer, und wurde jeweils von den Lehrenden aufgefordert, lehr doch mit mir zusammen, du bist so gut, und wir unterrichten zusammen. Also die Lehrer haben ihn praktisch als gleichwertig anerkannt und wollten ihn da behalten, und Buddha hat aber immer gemerkt, nee, das, was ich hier gelehrt habe, gelernt habe und jetzt auch lehren könnte, ist noch nicht die Befreiung, die ich eigentlich möchte. Das ist noch nicht das. Und hat sich weiter auf den Weg gemacht und hat dann beschlossen, ganz extreme Askese zu betreiben. Hat sich da einen schönen Platz gesucht, ist da beschrieben in der Lehrrede auch. Und hat dann wirklich Askese betrieben, wie wir das uns kaum vorstellen können. Eine, die er da beschreibt, ist einfach möglichst lange Luft anhalten, zum Beispiel bis ihm beinahe der Kopf zerbarst. Also wird das Bedürfnis nach Atmen aufhören. Ich atme einfach, solange ich will, nicht mehr, zum Beispiel. Oder ganz extremes Fasten, sodass er wirklich, die einen meinten schon, er ist tot, die anderen sagen, nein, so sieht ein Frank Guru aus. Und also wirklich sein Körper aufs Härteste malträtiert. So wie das auch bei ganz vielen christlichen heiligen Legenden nachlesen können, kennen wir durchaus auch. Und hat versucht, so seinen Geist und so vor allem seinen Körper, der ja eben Bedürfnisse hat, sei es nach Atmen, sei es nach Essen, sei es nach Schlaf, gegen diese Bedürfnisse praktisch wie aufzuheben. Kam er natürlich irgendwie nicht extrem weit, oder ach, er schon, ja, also das würden wir, glaube ich, nicht schaffen. Aber er hat gemerkt, nach einer Zeit lang, ich komme nicht weiter auf dem. Ich komme nicht zu der Befreiung von dem, was ich bin. Ich komme nicht zu dieser inneren Freiheit, die ich eigentlich möchte. Dieser vollständigen inneren Gelöstheit, Freiheit, dem vollständigen Gelöstsein von Leid, von da komme ich nicht näher. Und hier, das ist nun der Moment, wo das Zitat hier kommt, was ich euch aufgeschrieben habe. Jetzt wird es nämlich, finde ich, eben ganz extrem spannend. Das ist für mich eines der spannendsten Zitate überhaupt in diesem ganzen Lehrreden. Nämlich, er war bei ganz tollen Lehrern, hat jahrelang praktiziert, war ein Versenkungsmeister, war ein Askesemeister in einer Art und Weise, wie wir uns das praktisch kaum vorstellen können. Wenn ihr das nachlest, seht ihr das. Also der ging wirklich weit in seiner Praxis. Hat alles verlassen, seinen ganzen reichen Hof, unter dem Himmel gelebt, schlimmste Askese betrieben. Und dennoch hat er nicht das erreicht, was er wollte. Und dann, nicht als Folge dieser Praxis, sondern praktisch aus heiterem Himmel, hat er sich an etwas erinnert. Und diese Erinnerung, die steht jetzt da. Und ich möchte euch diesen Abschnitt vorlesen, ihr könnt es auch mitlesen, es ist wie immer nicht die modernste Sprache, auch wenn man das immer wieder versucht, dann modernes Deutsch, also stört euch nicht an diesen manchmal etwas holprigen Sätzen. Aber durch diese quälende Praxis der Askese habe ich keinerlei übermenschliche Geisteszustände erlangt, keinerlei Klarheit des Wissens und der Schauung, die der Edlen würdig ist. Könnte es einen anderen Pfad zur Erleuchtung geben? Hat er sich da gefragt. Also nach irgendwie 6 Jahren härtester Praxis, relativ ernüchternde Bilanz. Also, er ist nicht weitergekommen, wirklich, wie er wollte. Und dann kommt ihm eben diese Erinnerung. Ich überlegte, ich erinnere mich an eine Begebenheit, als mein Vater, der Sakir, das ist so ein Volksstamm, auf dem Feld beschäftigt war, während ich im kühlen Schatten eines Rosenapfelbaumes saß. Also er war ein kleiner Junge, sein Vater war da beschäftigt irgendwie, es war irgendwie so ein Frühjahrspflügen, so ein Wegpflügen oder irgend sowas, und dein Vater war da dabei, und er saß da unter diesem Baum im Schatten. Im kühlen Schatten eines Rosenapfelbaumes saß, ganz abgeschieden von Sinnesvergnügungen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen. Also da war einfach nichts, er saß unter dem Baum, nichts weiter. Das Feld, die Leute, die da arbeiten, nicht irgendwie was jetzt, was die Sinne extrem erfreut, irgendwie gutes Essen oder irgendwas, er saß da einfach im Schatten. Ganz banal. Das abgeschieden von Sinnesvergnügung, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen. Das heißt, er saß einfach mit sich zufrieden im Schatten. Abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen, trat in die erste Vertiefung ein, die von anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes begleitet ist. Also er kam so in einen Sammlungszustand, einfach im einfachen So-Sein, war nicht verzettelt, einfach voll präsent im Moment. Von anhaltender Hinwendung des Geistes begleitet ist und verweilte darin mit Verzückung und Glückseligkeit, die aus der Abgeschiedenheit entstanden sind. Könnte das der Pfad der Erleuchtung sein? Dann auf dieser Erinnerung folgend kam das Bewusstsein, das ist der Pfad der Erleuchtung. Also, nicht irgendwie die Praxis, die er bis dahin betrieben hat, sondern die Erinnerung an einen Moment, wo er völlig mit sich im Reinen saß, ohne irgend spezielle äußere Umstände und einfach vollständig im So-Sein war. Da hat er gemerkt, hey, das war doch dieser Zustand, da und darum geht es eigentlich. Das, was ist dieser Zustand? Es geht weiter, ich dachte, warum habe ich Angst vor jener Glückseligkeit, die nicht mit Sinnesvergnügungen und unheilsamen Geistesständen zu tun hat? Ich dachte, ich habe keine Angst vor jener Glückseligkeit, die nichts mit Sinnesvergnügungen und unheilsamen Geistesständen zu tun hat. Bis hierhin das, was ich hier aufgeschrieben habe. Also er hat gemerkt, ich sitze hier eigentlich ohne irgendwie jetzt spezielle tolle Musik, spezielles Vergnügen, die ich sonst so um mich herum habe, kein Tanz, keine Musik, irgendwie schöne Spiele oder irgendwas, keine Lustivitäten irgendwie, sondern ich saß da, erinnere sich einfach so, und plötzlich kam so ein Zustand von vollständigem Dasein, vollständiger innerer Zufriedenheit, war alles im Lot. So diese Momente, wie ich vorhin gesagt habe, das haben wir vielleicht auch schon gehabt. Also der hat da nichts anderes erlebt. Nur der große Unterschied, hat sich überlegt, was macht das dann aus? Und die Lehrrede geht dann eben weiter. Und Buddha hat dann all diese Fähigkeiten, die er in den Jahren zuvor sich erarbeitet hatte, nämlich extreme Sammlungsfähigkeit, die extreme Fähigkeit hinzuschauen, eine extreme Disziplin dabei zu sein, die beinahe für uns unvorstellbar ist, die hat er gebraucht, um genau hinzuschauen, was war denn das? Respektive, was steht dem im Weg? Und als Buddha sich da erinnert, da war er nicht erleuchtet, oder? Da war ein Knabe, ein Junge. Da saß er einfach wie sonst ein Kind unter dem Baum. Also er war, auch als er sich daran erinnerte, noch nicht erleuchtet in dem Sinn. Aber er hatte einen Erleuchtungsmoment. Er erinnerte sich an einen Moment und dieser Moment, dieser Erinnerung, das ist praktisch so der Punkt, der archimedische Punkt, an dem er seine ganze bisherige Praxis wie einsetzen konnte und sagen, jetzt weiß ich, um was es geht, jetzt weiß ich, auf was ich hinarbeite. Alles, was er sich bis dahin antrainiert hat, er war ja völlig frustriert zuvor, nach diesen 6 Jahren, hat sich extrem viel angelernt, antrainiert, wirklich einen Weg gegangen, der Praxis, aber es hat ihm nichts gebracht. Und jetzt hat er gemerkt, okay, da merke ich, wenn ich das jetzt darauf anwende, dann könnte das der Pfad der Erleuchtung sein. Und er hat das gemacht. Und die Lehrrede geht dann weiter und beschreibt so, was weiter geschah. Da gibt es aber auch mehrere Lehrreden, die das ähnlich ausführen, auch in der mittleren Sammlung von Lehrreden, aber auch anderen, der längeren und auch anderen Sammlungen, beschreibt er das. Und hier jetzt in dieser Lehre beschreibt er, dass er dann anschließend, das werden wir jetzt heute nicht groß darauf eingehen, in 4 verschiedene Versenkungszustände kam, wo er ganz immer tiefer und immer tiefer eigentlich schaute, was ist genau da. Und auf diese Versenkungszustände kamen dann drei Erkenntnisse, die er hatte, nämlich das wirklich Sehen von Kommen und Vergehen, von allen Phänomenen, aber auch von Lebewesen. Und das vielleicht dann für uns, da haben wir dann vielleicht Mühe, über verschiedene Leben hinweg, wie entsteht das? Und hat darauf auch gemerkt, wie was bedingt eigentlich, wie sich Menschen in ihrem Leben verhalten und ob sie Leid oder Glück erfahren. Und ganz am Schluss dann hat er die Erkenntnis wirklich der vier Ebenen Wahrheiten, habe ich auch schon mal darüber erzählt, vor ein, zwei Jahren einen Zyklus gemacht, die Erkenntnis wirklich der Auflösung von Leid. Und ab dem Zeitpunkt hat er das dann gelehrt. Das heißt, diese Erfahrung war noch nicht Erleuchtung. Was nachher dann noch kam, hat dazu geführt, dass er das so tief verstanden hat, was hier eigentlich geschehen ist, dass er sämtliche Hindernisse, die solchen Momenten eigentlich im Wege stehen, wie zur Seite, für sich zur Seite rücken konnte. Er hat all diese Hindernisse für solche Zustände erkannt. Was sind die Hindernisse? Was hindert uns eigentlich daran, in einem solchen Zustand zu sein? Und mich, ihn. Und hat für sich diese Hindernisse vollständig ausräumen können. Das war es auf seinem Weg. Und das nächste Zitat, was hier so steht, auch wieder aus dem Buch von Jack Hornfield, ist: Es genügt nicht, dass man mit dem Erwachen in Berührung kommt. Man muss es als ganzer Mensch leben lernen. Buddha kam eben als Knabe mit dem in Berührung. Er hatte so einen Moment, aber er war noch nicht erleuchtet wegen dem. Er hat noch gelebt als Familienvater und dann als Asket und 6 Jahre umhergezogen und war immer nicht erleuchtet. Das heißt, ein so Erlebnis macht nicht Erleuchtung aus, aber es gibt so einen Geschmack, was könnte damit gemeint sein? Was ist gemeint, wenn wir so vollständig gelöst sind, vollständig mit in einem inneren Frieden, vollständig im Moment, was könnte das sein? Solche Momente, je nachdem in welcher Tiefe und Ausprägung sie sind, geben so einen Geschmack, was könnte damit gemeint sein? Erleuchtung dann, im Sinne jetzt eines Buddhas, der Buddha heißt ja der Erleuchtete ist man dann, wenn man, das schreibt dann im nächsten Zitat, das ist ein Ausschnitt aus einem Videoclip, den einer meiner wichtigsten Lehrer erst letztes Jahr aufgenommen hat, der wurde auch gefragt in dem Videoclip, was ist eigentlich Erleuchtung, und hat dann das dazu gesagt, und das habe ich dann einfach abgetippt, mitgeschrieben. Ein Erleuchteter wie Buddha, der ist 24 Stunden, 365 Tage nonstop in dem Zustand, ob er schläft oder wach ist, nonstop. Und er weiß, er kennt alle Bedingungen, die dazu führen, dass man aus dem Zustand fallen könnte und sieht sie auch bei anderen. Der hat vollständige Klarheit, was steht vollständigen Präsenzen im Weg und was steht Glück im Weg, wie schaffe ich mir selber Leid. Er durchschaut diese Bedingungen vollständig. Indem man das vollständig durchschaut, ist er vollständig permanent in diesem Zustand. Und das wäre ein vollständiger Erleuchteter. Und die gibt es offensichtlich selten, das sagt ja auch der Cornfield, oder er hat noch keinen solchen kennengelernt unter den westlichen Lehrenden. Aber, und da kommt jetzt vielleicht ins Spiel, was ist denn uns eigentlich möglich? Wir können eben analysieren und da hilft uns die ganze Lehre, das wären wir wieder am ersten Zitat von Buddha. Er selber sagt, so wie das Meerwasser nur einen Geschmack hat, den Geschmack des Salzes, so hat auch meine Lehre und Schulung, es geht um eine Schulung, nur einen Geschmack, den Geschmack der Befreiung. Es geht darum, in dieser Schulung, in dieser Lehre zu begreifen und für sich selber nicht nur intellektuell zu begreifen, sondern zu verstehen und lernen, leben zu lernen, was steht mir entgegen dem, was ich auch schon erfahren habe. Und indem ich das zutiefst immer tiefer verstehen lehre, nimmt die Chancen zu, dass solche Momente der, sagen wir jetzt, Erleuchtungsmomente im Alltag, dass die dichter werden, dass sie zunehmen. Oder dass sie vielleicht auch nicht vollkommen, aber zu Teilmomente kommen immer häufiger. Also die Praxis führt dazu, dass das Gewebe dieser Momente, dieses So-Sein-Könnens, dass die zunehmen. Ob es uns gelingen wird, das auf 24 Stunden und 365 Tage auszudehnen, also ich wünsche uns natürlich allen viel Glück dabei, das ist klar, mir auch, aber es reicht ja schon, wenn es dichter wird. Und so, das wäre schon ganz viel. Nicht nur so 2-3 Lebensmomente, wenn wir uns zurückerinnern, sondern wahrscheinlich sind euch nicht gerade jetzt 100 eingefallen vorhin, aber hoffentlich 1-2, vielleicht auch mehrere, wenn ihr noch länger darüber nachdenkt. Aber es ist nicht so, dass es einfach ja permanent ist. Und hier geht es darum, wirklich zu sehen, okay, indem ich mich so an diese Lebensmomente zurückerinnere, was ist mir wirklich ganz wichtig? Möchte ich dahin? Und wenn ich das dahin möchte, ich sage, doch, das wäre schön, wenn das ein dichteres Netz werden könnte. Wenn ich da besser hineinfinden könnte, wenn ich selber verstehen könnte, wo bin ich mir selber im Weg, um in diese Momente zu kommen, dann sind wir hier richtig aufgehoben, weil in dieser Lehre und in dieser Schulung, die der Buddha lehrt, geht es um das. Es geht darum, wie schaffe ich diese, wie gehe ich mit diesen Widerständen um, oder positiv gewendet, wie fördere ich inneres Denken, innere Wahrnehmung, um immer mehr und immer näher an diese Zustände zu kommen. Und zwar egal, was wir tun. Das wäre so das, und das meiner Meinung nach eben geht, dass wenn wir so das große Erleuchtung, 365 Tage, 24 Stunden, das wird wahrscheinlich nicht ganz realistisch sein, aber dahin geht die Lehre. Schlussendlich wäre das auch für alle das Ziel. Und ist das Ziel, auch für uns. Ob das wirklich realistisch ist, mit dem müssen wir uns nicht frustrieren, glaube ich. Also wenn wir da auch das Gefühl haben, wir erreichen es nicht. Aber es gibt eben beliebige Zwischenetappen. Es kann immer dichter werden, immer häufiger. Und um das geht es eigentlich. Dafür wäre diese Lehre da und wäre diese Achtsamkeitsübung da, diese Sammlungsübung. Und diese Fähigkeiten dann anwenden und das erkennen, was steht eben dem Weg. Für das brauchen wir die Sammlung und Achtsamkeit, die wir am Ende sehr kurz lernten und versuchten uns zu stärken und zu trainieren. Und das dann anwenden, das führt dann dazu, dass wir eben auf diesem Weg weiterkommen. Und deshalb genügt es nicht nur einmal mit dem Erwachen in Berührung zu kommen, da sind wir vielleicht alle schon, sondern es wäre dann eben die Konsequenz. Und da ist nämlich Buddha wahrscheinlich einiges voraus. Er hat damit unglaubliche Konsequenz. Also das erkannte diesen Moment, den hat er nicht mehr losgelassen. Mit dem hat er dann gearbeitet. Und aus dem folgten seine ganzen anderen Erkenntnisse. Und deshalb wäre es für uns nicht auch sehr interessant zu überlegen, okay, ich hatte ja solche Momente. Was machen diese Momente eigentlich ganz genau aus? Wie kamen die zustande? Wie vergingen sie? Was unterscheidet solche Momente, die wir selber erleben? Wir können sie aus eigener Anschauung leben. Hier lesen wir es ja nur. Wir können es vielleicht aus eigener Anschauung sehen. Wie fühlten wir uns da? Was war da eben an Ich-Anteil da? Wie war die Beziehung, unser Gefühl von Getrenntheit in Beziehung sein zu anderen? Was war da in diesen Momenten an Wünschen, an Ablehnung, an Begehren? Wie haben sich diese Zustände wieder aufgelöst? Wie kamen sie zustande? Hier, das praktisch so als, auch für uns so als Anregung zu nehmen, da nachzuforschen, weiterzuforschen und zu schauen, okay, was hilft uns? Was macht für uns diese Zustände aus? Wie fühlen wir uns da? Und indem wir das so in uns wirklich so wachrufen und sagen, okay, das wäre eigentlich etwas Ziel, so mir hinzukommen, dann merken wir auch eher, wo wir dann auf dem Schlauch stehen und uns selber im Weg stehen. Und so das so zu umkreisen aus verschiedenen Sichten und da weiter darauf einzugehen, das wäre so die Übungsanlage für die nächsten Vorträge. Das möchte ich an den nächsten Abenden dann eben machen. Auch wieder anhand von Texten, anhand von vielleicht Übungen. Da die verschiedenen Facetten dieses einfach so sein. Das tönt vielleicht jetzt noch etwas strange. Wir haben vielleicht ein Gefühl, was könnte sein, weil wir es ja selten schon erlebt haben. Da wirklich zu schauen, was steht dem entgegen, was fördert das. Bei uns selber, vielleicht auch bei Menschen in uns herum, dass wir so da ein besseres Gespür und Gefühl dafür kriegen. Und dass wir das gehen, so mit der Absicht, diese Alltagsmomente wahrscheinlicher werden zu lassen in unserem Leben. Das wäre so das Ziel. Ja, das wäre so einfach so ein Ausblick und so eine Einführung, was es mir geht. Und ich denke, das ist dann auch realistisch. Darüber kann man auch sprechen, wenn man nicht 365 Tage, 24 Stunden in dem Zustand ist, sondern wenn man eine vielleicht schon Idee hat und wir können gemeinsam überlegen, da kann eben jedem mit überlegen in diesen Vorträgen, okay, was gilt eigentlich für mich? Und das ist sehr spannend, aus diesem riesen Fundus von Anregung, von tiefer Analyse von Buddha, sich das etwas anzuhören, weil er war wirklich ein Geistesforscher pur. Er hat seinen Geist erforscht, warum, was steht dem, diesen Zuständen entgegen. Weshalb? Und das ist reine Geistesforschung. Er hat einfach nach innen geschaut, was steht dem entgegen und was fördert diesen Zustand oder diesen Konglomerat von Zuständen. Und hat das wirklich à fond in einer Tiefe erforscht. Wenn man das wieder so liest und denkt, das 2500 Jahre her, mein Gott, die waren schon weit damals. Da können wir noch viel lernen und so von dem etwas profitieren, das wäre so das Ziel. Ja, so viel mal für heute Abend, meine Ausführung. Vielleicht gibt es jetzt zu dem gerade Rückfragen oder Bemerkungen, dass es ganz offen wirklich fragt, auch wenn ihr sagt, das habe ich. Finde ich jetzt ganz schleierhaft oder wie ist das wirklich gemeint? Für das sind die Abende auch da, um wirklich fragen zu können. Oder sagen, das finde ich jetzt völlig schräg oder gar nicht gesehen. Kann ich nicht nachvollziehen. Die Anregung wäre vielleicht, also, vielleicht um das nochmal rauszuschauen, ich habe es eigentlich schon in dir gesagt, wäre wirklich mal bis zum nächsten Mal in rund einem Monat vielleicht nochmal euch an einem stillen Moment euch hinzusetzen. Und so diese Erforschung von solchen, das Zurückerinnern von solchen Zuständen nochmal zu machen, vielleicht ist es euch heute auch nicht ganz so gut geglückt oder ihr habt noch etwas Mühe damit, jetzt wisst ihr vielleicht etwas eher, um was es auch geht, da nochmal wirklich so euch hinzuspüren, vielleicht mal euch aufzuschreiben, wie war es dann, was waren das für Momente, an wie viele so Momente kann ich mich erinnern eigentlich, wenn ich da mal wirklich so rückwärts gehe, wie viele fallen mir da ein, inwiefern gleichen sich die, inwiefern sind sie unterschiedlich, was war eben vorher, was nachher, dass ihr da mal euch so ein wenig auf Erforschung bei euch selber geht und wirklich diese versucht in der Meditation nachzuspüren und selber mal ein wenig reinzuspüren, als kleine Buddhas, die wir ja alle sind, mal die eigenen Forschung zu betreiben bei uns selber. So, das wäre so vielleicht eine Anregung für das nächste Mal.